Oh, das ist aber so typisch deutsch. Wir sind immer ein bisschen kritisch. Wir erwarten halt viel von der Mannschaft.
Im Tor wird ausgerechnet im ersten Spiel der gerade frisch degradierte Oliver Baumann stehen.
Neuer ist halt, auf alle Fälle gehört er zu den drei besten Torhütern Deutschlands, aber ist natürlich auch der Beste. Er ist halt 40, er ist halt nicht topfit. Kann er in 11 Tagen 3 Spiele machen?
Herzlich willkommen zu Spotlight DFB, die Kicker-WM-Show, powered by Zalando.
Du hast halt ein paar Spieler, das sind Wundertüten. Also auch Wirtz, Woltemade, Havertz. Wenn ich alle Kader durchgehe, sehe ich 3, 4 andere Mannschaften schon vorne. Aber direkt danach kommen wir.
Ja moin und herzlich willkommen zu Spotlight DFB, die Kicker-WM-Show, powered by Zalando. Freunde, ab heute ist das hier euer gemütliches WM-Wohnzimmer, denn wir werden immer einen Tag vor den deutschen Spielen für euch am Start sein und ab der WM, ab dem ersten Spiel gegen Curaçao, dann auch mit einer Recap-Show. Das heißt, eine Analyse zum jeweiligen Spiel direkt am Morgen. Und das alles mache ich nicht alleine, sondern wir haben Höchstbesetzung. Und zwar unseren WM-Experten Nils Petersen, der dann auch mit mir hier im Studio sein wird ab der nächsten Folge. Und der hat mit Sicherheit auch die Ankunft der DFB-Stars im Lager in Herzogenaurach verfolgt. Und wer das gesehen hat, der kann eigentlich nur zu dem Entschluss kommen, Modeweltmeister ist Deutschland schon mal. Der Ansicht war unter anderem auch das Portal Soccer Bible, immerhin fast 5,5 Millionen Follower bei Instagram. Mit diesem Post, DFB-Team might have the cleanest fits in the game, würde ich absolut mitgehen. Sehr, sehr nice. Florian Wirtz, muss man auch sagen, Bootcamp Goretzka war vielleicht mal drin. Also ordentlich, ordentlich draufgepackt, der Mann. Kann ja nicht schaden im Turnier. Auch sehr geile Looks, muss man sagen, von Leon Goretzka und Nick Woltemade im Retro-DFB-Look. Und die WM-Trikots aus der DFB-Historie, die werden auch später hier nochmal Thema. Insgesamt muss man natürlich aber sagen, von Style kannst du dir sportlich bei so einem Turnier nichts kaufen. Deswegen sind sie ordentlich schon am Vorbereiten jetzt im DFB-Lager. Und das hat unser Reporter Sebastian Wolf die letzten Tage schon ganz nah vor Ort verfolgt und hat diese Eindrücke mitgebracht.
Ja, wir sehen im Hintergrund bei herrlichem Sonnenschein, strahlend blauem Himmel in Herzogenaurach die Mannschaft, die gerade ihre erste öffentliche Einheit bzw. die öffentliche Einheit vor den Medien abhält. Ja, und diesen ersten Akzent, den ersten Eindruck, den hat am Tag zuvor, am Mittwoch, Rudi Völler gesetzt. Rudi Völler, der Sportdirektor, hat zusammen mit Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz gesessen und hat diesen Auftritt genutzt, um dem Bundestrainer wirklich demonstrativ den Rücken zu stärken. Und er hat auch darauf verwiesen, dass es eine ganz große Qualität von Julian Nagelsmann ist, Mannschaften zusammenzubringen, Gruppen zu stärken, Gemeinschaftsgefühl zu stärken, so wie vor 2 Jahren. Ja, und genau das ist eigentlich jetzt das Ziel in diesen Tagen bis zum ersten Spiel gegen die Finnen. Die voraussichtliche WM-Aufstellung werden wir am Sonntag gegen die Finnen natürlich noch nicht sehen. Das liegt einmal daran, dass Kai Havertz am Samstag das Champions-League-Finale bestreiten darf. Und es liegt daran, dass Manuel Neuer noch nicht fit ist. Das heißt, im Tor wird ausgerechnet im ersten Spiel nach der Rückholaktion von Manuel Neuer der gerade frisch degradierte Oliver Baumann stehen. Manuel Neuer ausgerechnet im ersten Spiel nach der Rückkehr spielt er nicht. Nun kann man natürlich auch klar sagen, er ist ja ein Rückkehrer und kein, Achtung, Wortspiel, Neuer. Und dennoch wäre so ein bisschen Einschleifen mit den neuen alten Kollegen wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen. Und trotzdem hat Julian Nagelsmann versichert, man muss sich keine Sorgen machen. Das heißt, wenn es dann nächste Woche in die USA geht, dann soll Manuel Neuer mittrainieren und dann möglichst auch beim finalen Test vor dem Auftakt gegen Curaçao mitwirken können. Sicherlich wird gegen die Finnen vor der Abreise in die USA noch ein bisschen mehr experimentiert. Aber es wird auch nicht die ganz große Rotationsmaschine angeworfen. Es soll schon eine Mannschaft sich finden und soll schon sich eine Mannschaft einspielen, die dann auch möglicherweise im ersten WM-Spiel gegen Curaçao auflaufen könnte.
Ja, danke an Sebastian, der ist noch in Herzogenaurach, fliegt dann natürlich aber bald rüber nach North Carolina und dann werden uns natürlich alle unsere DFB-Reporter immer von dort direkt aus dem deutschen Lager zugeschaltet sein. Und zugeschaltet ist auch hier meine perfekte Moderationsüberleitung, denn jetzt sprechen wir mit unserem WM-Experten, der uns aus Budapest zugeschaltet ist, Nils Petersen. Grüß dich.
Marc, grüß dich, dankeschön.
Nils, Budapest, nicht ohne Grund, sondern du bist beim Champions-League-Finale für DAZN im Einsatz als Experte. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Unser Thema ist natürlich jetzt der DFB. Wir haben es ja gerade von Sebastian schon so ein bisschen gehört. Gegen Finnland werden wir nicht die erste DFB-WM-Elf sehen, allein weil Kai Havertz ja dann das CL-Finale spielt und Manuel Neuer noch nicht ganz fit ist. Aber wie wichtig ist es denn jetzt so in dem vorletzten Spiel der Generalprobe, einer von 2 Generalproben, dann auch wirklich die Abläufe reinzubekommen und sich einzuspielen?
Ja, super wichtig. Das eine ist natürlich das auf dem Platz, was dort passiert, dass du gewisse Abläufe reinbekommst, dass vielleicht Spieler, die jetzt auch nicht so viele Minuten zuletzt generiert haben, auch nochmal Einsatzzeit bekommen, dass Spieler wie ein Matcher, die jetzt auch angeschlagen waren, auch noch nicht auf dem Level sind, dass sie auch nochmal, ja, einfach diese Spielpraxis bekommen, diese Wettkampfhärte. Und ich sag mal, Finnland und die USA, das ist jetzt auch kein Fallobst, also da wirst du schon auch gefordert werden und dass du dann sozusagen gleich auf Betriebstemperatur kommst. Gleichzeitig sind die Abläufe bei der Nationalmannschaft einfach anders als im Vereinsleben. Das geht am Spieltag los, das geht mit Besprechungen los, Analysen, ganz, ja, das Ganze drumherum und so ein Spiel, und dann kriegst du schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, weil ja auch noch einige nicht schon, ja, nicht ewig dabei sind.
Es wurde in den letzten Wochen natürlich viel über die Nominierung vom Bundestrainer gesprochen. Das machen wir gleich auch noch. Aber erstmal erzählen uns zwei, die da möglicherweise ihr WM-Debüt geben, wie das eigentlich so war mit dem Anruf vom Bundestrainer.
Ja, ich war gerade am FaceTime mit Philipp Tietz und er hat mich auch schon gefragt, was jetzt Sache ist. Und genau in dem Moment kam der Anruf. War für mich dann zu dem Zeitpunkt schon überraschend dann, aber ich habe mich extrem gefreut. War kein langes Gespräch, aber sehr, sehr gutes Gespräch, und natürlich danach war es für mich ja, ein toller Moment.
Das war echt ein sehr, sehr schöner Moment. Ich war auf dem Weg zu meiner Familie und dann hat der Trainer angerufen. Ich hatte nicht Störmodus tatsächlich drin, weil ich Auto gefahren bin, und dann habe ich die Nachricht gesehen, dass ich zurückrufen soll, habe dann zurückgerufen und dann hat es mir gesagt, dass ich dabei bin, und ja, war ein sehr schöner Moment.
Also natürlich ein ganz besonderer Moment in der Karriere von einem Profifußballer. Nils, jetzt muss ich vielleicht leider eine alte Wunde wieder aufreißen. Bei dir hat es 2018 ganz knapp leider nicht gereicht. Kannst du dich noch an den Anruf von Jogi Löw erinnern?
Ja, der erste Anruf war ja positiv. Ich weiß noch, ich war im Megapark. Das ist, glaube ich, auch so eine Fußballerkrankheit, dass man nie ans Handy geht. Man ist eigentlich nie erreichbar, ruft meistens zurück. Ich staune schon, nicht stören. Also das hätte ich jetzt nicht in petto gehabt, wenn ich noch irgendwie auf einen Anruf gehofft hätte. Ja, der erste Anruf war positiv, hat mich natürlich gefreut, bin auch eine Nacht früher zurückgeflogen, um dann top vorbereitet zu sein. Hat am Ende nicht ganz gereicht, hätte ich auch länger bleiben können. Aber klar, das gibt dir einen krassen Push, weil du dann erstmal die ganze Welt umarmen möchtest. Du rufst all deine Freunde, deine Familie an, willst dich allen mitteilen. Keine Ahnung, ich habe damals auch gegoogelt, so, weil das einfach spannend ist, ne, wenn du dann so für so einen WM-Kader nominiert wirst, gerade wenn das dann auch so einen Überraschungseffekt hat wie bei Amiri und Brown, dann ist es was Geiles.
Ja, also zur Erläuterung nochmal, du warst natürlich im vorläufigen Kader und dann halt ganz knapp nicht dabei. Du hast gerade gesagt, du hast gegoogelt, da wurde ich jetzt gerade hellhörig. Das heißt, man guckt dann selber nochmal, ob da vorher, ne, wie jetzt auch, gute neue Tradition anscheinend, da was geleakt wird, oder?
Das auch, sowieso, wer schon alles weiß, weil meistens soll man damit ja noch ein bisschen auch innehalten. Aber dann spätestens, wenn es sozusagen auch öffentlich ist, dann kannst du sozusagen auch preisgeben und breittreten und keine Ahnung. So ein bisschen, man erfreut sich auch so ein bisschen an diesen ganzen News, weil man findet es ja auch geil, wenn dann irgendwie darüber berichtet wird, dass du es unter die besten 23, 26, 27 Spieler Deutschlands geschafft hast. Das macht was mit einem.
Ja, und jetzt kann man natürlich auch sagen, mit dir wäre es vielleicht besser ausgegangen, ne? Wir wissen ja alle, wie es dann 2018 war. Und jetzt.
Hast du jetzt gesagt?
Das habe ich jetzt gesagt, sage ich jetzt einfach mal. So ist jetzt mal mein Statement. Jetzt sind wir ja wieder in so einer Phase, ne, vor dem Turnier. Es wird schon viel gerade kritisiert, ne? Gerade die Nominierung von Fans und Experten, zum Teil sogar stark kritisiert. Es gibt ja immer 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland, ne? Wissen wir auch, die es dann auch immer besser wissen als Julian Nagelsmann. Siehst du den deutschen Kader auch so kritisch wie viele der vermeintlichen Experten?
Ich glaube, die ganzen Experten oder ich glaube, wir sehen gar nicht so krass den Kader kritisch. Natürlich gibt es immer wieder Personalien, ja, Thema Sané, Thema Toyota, Thema Elmala oder nicht. Da wird man immer wieder auch so ein bisschen persönliche Befindlichkeiten mit einfließen lassen, das ist ganz normal. Da hat man Spieler, auf die steht man nicht. Zum Beispiel Leroy Sané ist ein Spieler, auf den Nagelsmann unfassbar steht, da muss man das auch respektieren. Das ist einfach so eine Ein-Mann-Entscheidung, wo man sagt, ich habe Bock auf den, ich will den haben für die Bank, für die letzten 10, 20 Minuten, ist okay. Es geht halt also einfach nur um diese Kommunikation, weil du da einfach eine Baustelle aufmachst, die du nicht brauchst. Und 2018 war ich dabei, hatten wir diese Erdogan-Debatte rund um Gündogan und Özil, 22, 21 dann diese Debatte um die Binde. Und eigentlich, keine Ahnung, sind wir doch alle müde und satt von Baustellen. Und jetzt hast du dir so eine aufgemacht, die, finde ich, nicht sein muss. Das kann man ein bisschen ankreiden. Auf der anderen Seite könnte man nochmal selbstkritisch sagen, dass es vielleicht nicht richtig war. Vermisse ich auch manchmal, aber Gottes Willen. Also am Ende, wenn die Jungs eine gute WM spielen, redet dann auch keiner mehr drüber. Aber jetzt für den Moment ist einfach so das Bauchgefühl da, dass man sagt, oh, man ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh krass, wir sind so voller Euphorie und wir werden das Ding ziehen. Einfach weil es diese Thematik auch bisschen, oder sie überwiegt halt, ja.
Ja, was genau hat dir da missfallen an der Kommunikation?
Ich meine, du hast einen Torhüter, den du zu einer Nummer 1 machst, der die ganze Quali gespielt hat, dem klar war eigentlich, dass er spielen wird. Und man unterschätzt immer dieses Thema Teamchemie, diese Dynamik im Team, wenn sich was verändert, gerade auch in der Hierarchie, in der Führung. ich sag, da sind 11 Spieler, die beginnen. Die musst du nicht bei Laune halten. Nagelsmann muss es schaffen, alle anderen 15 mitzunehmen, die du für die Trainingsqualität brauchst, die du fürs Lager brauchst, die du für die Stimmung brauchst, für die Kabine, für die Bank, für alles, für die Euphorie, eine Atmosphäre. Und da gehört ein Torhüter-Team dazu, das pusht. Da gehört natürlich auch eine Bank dazu, die pusht. Und jetzt ist natürlich schon so, wenn ich Spieler wäre, würde ich anreisen und sagen, das gucke ich mir jetzt erstmal an. Stellst du eine Tüte Popcorn und sagst, gucke ich mal, wie begegnen die sich denn alle? Was wird denn jetzt hier zum Thema gemacht? Ist ja eigentlich schade, dass die Gazetten eher mit dem Thema voll sind, als mit vielleicht Spiel gegen Finnland und Euphorie WM. Das ist aber einfach auch Lauf der Zeit.
Ist aber ganz interessant. Ich habe gerade hier vor der Aufzeichnung mir noch die PK mit Joshua Kimmich reingezogen und der hat das ziemlich überrascht wahrgenommen, dass dieses Thema jetzt so groß wurde, neuer Baumann. Baumann soll sich auch sehr professionell verhalten und sich da gar nichts anmerken lassen. Weiß man dann natürlich nicht immer, wie es dann in ihm drin aussieht. Generell würdest du aber sagen, wir sind in Deutschland vielleicht ein Tick zu negativ?
Oh, das ist aber so typisch deutsch. Wir sind immer ein bisschen kritisch. Wir erwarten halt viel von der Mannschaft. Wir haben hohe Erwartungen. Die Messlatte ist hoch. Wir haben gute Jungs. Wir haben einen guten Kader. Wir sagen immer, wir gehören zu diesen 4, 5 besten Teams. 4, 5 heißt ja schon mal mindestens Viertelfinale, eigentlich Halbfinale. Und dann solltest du dementsprechend auch weit kommen. Und dann willst du einfach auch, wir leben einfach in einer Zeit, wo man natürlich auch Skandale liebt, wo man einfach dann auch Überschriften natürlich auch größer macht, als sie vielleicht sein sollten. Auf der anderen Seite sind wir in einer Leistungsgesellschaft, dementsprechend muss man auch wissen, wo man sich bewegt, auf welchem Terrain, und da muss man auch vielleicht dann in dem Moment besser kommunizieren, das alles im Blick haben, und wir können das doch machen. Wir sind Medienleute, wir sind Menschen, die aufsaugen, wir sind Menschen, die lesen. Die Nationalmannschaft muss es doch nicht aufsaugen. Also wenn es ihnen damit nicht gut geht, dass sie kritisiert wird, dann müssen sie halt alles ausblenden. Das ist immer noch ihre Entscheidung.
Also es ist natürlich ein riesen Diskussionsthema. Neuer Baumann, Nico Schlotterbeck, der Verteidiger, wurde dazu befragt und der hat durchaus Mitgefühl mit Oliver Baumann geäußert.
Ich habe jetzt mit Olli auch noch nicht über die ganze Situation geredet, weil ja wahrscheinlich auch eine sehr unangenehme Situation ist für Olli. Aber natürlich, Olli ist ein Top-Spieler, er kennt das Profigeschäft. Man muss sagen, in dem Fußballgeschäft werden harte Entscheidungen getroffen, werden auch eklige Entscheidungen getroffen. Es ist nun mal so, er probiert sich natürlich auch irgendwo dann der Mannschaft unterzuordnen, gute Laune zu bringen, weil jetzt irgendwie schlechte Miene zu machen die nächsten Wochen. Das ist auch nicht Olli, weil er einfach ein Top-Charakter ist, Top-Mensch und vor allem auch ein Top-Torwart ist.
Also Olli Baumann verhält sich da natürlich absolut vorbildlich. Nils, über die Kommunikation haben wir jetzt da schon ein bisschen gesprochen, aber ist die Entscheidung denn rein sportlich aus deiner Sicht richtig?
Ich fand alle Argumentationen, Nagelsmann, richtig, ne? Dass du dann einfach die Besten mit dabei haben willst. Und Neuer ist halt, auf alle Fälle gehört er zu den 3 besten Torhütern Deutschlands, aber ist natürlich auch der Beste. Er ist halt 40, er ist halt nicht topfit. Kann er in 11 Tagen 3 Spiele machen? Das wird die Frage sein. Was passiert, wenn? Das war einfach maximal schwierig. Aber rein sportlich ist es natürlich eine richtige Entscheidung, den Besten mitzunehmen.
Was macht dir denn generell beim DFB Hoffnung auf ein gutes Turnier? Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen. Die Stimmung ist irgendwie so ein bisschen negativ. Die Leute sind vielleicht eher pessimistisch. Macht den Fans doch mal ein bisschen Hoffnung. Warum wird es eine gute Weltmeisterschaft?
Weil wir trotzdem eine sehr, sehr gute erste Elf haben. Also gerade mit dem Ball, wenn ich dann an Wirtz denke, wenn ich dann an die anderen Jungs denke im Mittelfeld, wenn ich dann hinten raussehe. Ich finde, mit Schlotti, mit Tah haben wir echt auch eine stabile Innenverteidigung. Wir haben Außenverteidiger, die sehr offensiv agieren mit Raum und Kimmich. Das macht natürlich auch Bock nach vorne. Du hast halt ein paar Spieler, das sind Wundertüten. Also auch Wirtz, Woltemade, Havertz, alle nicht in der besten Verfassung, aber bei der Nationalmannschaft liefern sie eigentlich immer. Und ich glaube, wir haben schon Bock, mal wieder jetzt irgendwie nach 2014 mal wieder richtig weit zu kommen und dann auch irgendwie um diesen Titel mitzuspielen. Also vielleicht in so ein Turnier rein pushen und rein hoffen, dass du schon gegen Curaçao einen guten Start hast, um dann mal zu gucken, oh ja, da ist mehr möglich.
Viele sprechen jetzt natürlich von den Favoriten Spanien, Frankreich, Portugal. Jo Kimmich heute auch nochmal betont, dass er die auch einen Tick vor Deutschland sieht. Siehst du das auch so oder sagst du Deutschland, auch gerade in einem Spiel, ne, wenn man auf die treffen sollte, Deutschland kann da absolut trotzdem sich durchsetzen?
Wenn ich alle Kader durchgehe, sehe ich 3, 4 andere Mannschaften schon vorne, aber direkt danach kommen wir. Und in einem Turnier, ich will einfach mal wieder sagen, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Also ich will wieder, dass wir so agieren, dass die Gegner keinen Bock auf uns haben, dass sie keinen Bock haben, gegen uns zu spielen. Wir haben Spieler, die fühlen sich in der gegnerischen Hälfte wohler. Das musst du erstmal schaffen gegen Mannschaften wie Frankreich, England, Portugal, Brasilien, die das auch alle mögen. Das wird schwierig, aber ich traue es den Jungs zu.
Dann noch ganz kurz zum Spiel jetzt gegen Finnland. Wie würdest du das spielen lassen und wie ist dein Tipp?
Gut, du hast noch 2 Spiele mit Finnland und den USA bis zum Start. Deswegen ist Finnland jetzt das erste Spiel, wo du vielleicht sagen könntest, man spielt vielleicht 45, 50, 60 Minuten. mit der ersten Elf, die jetzt sozusagen aktuell in Frage kommt. Ja, man muss ja immer noch Spieler wie Havertz ausklammern, die nicht dabei sind. Und dann hast du noch gegen die USA die Möglichkeit, nochmal vielleicht ein paar Minuten mehr oben drauf zu packen, weil du hast einfach Spieler, die auch jetzt schon wissen, sie werden am Ende nur 10, 15 Minuten, vielleicht sogar weniger gebraucht. Da musst du denen jetzt auch nicht die großen Minuten schenken. Also ich glaube schon, dass da Nagelsmann sich schnell festlegt auf 13, 14 Spieler, die mehr Minuten bekommen.
Und dein Tipp?
Mein Tipp ist schon, dass wir uns ein bisschen einen abwürgen, dass wir uns dann auch schwer tun, weil der Gegner auch nicht so schlecht ist. Also am Ende sage ich mal, dass wir vielleicht dann 2-0 gewinnen werden. Aber das sollte auch eine Marschroute für das Turnier sein. Du musst jetzt nicht jedes Spiel da irgendeinen abfiedeln und sagen, Curaçao müssen wir ja wegputzen. Das machen die anderen Nationen auch nicht. Am Ende geht es auch mal darum, vielleicht auch mal wieder zu 0 zu spielen. Das würde uns auch mal gut tun.
Trotzdem höre ich bei dir raus, gerade mit Blick aufs Turnier bist du doch schon positiver eingestellt als vielleicht der ein oder andere in Deutschland. Positivität, glaube ich, kann Deutschland aktuell nur gebrauchen. Freue ich mich dann drauf, Nils, dass wir dann ab nächster Woche hier vielleicht noch ein bisschen mehr Vorfreude zusammen versprühen können, dann hier aus dem Studio. Ganz zum Schluss, bleib noch kurz dran, Nils. Wir haben jetzt noch meinen Kollegen Yannick Brunner am Start. Und zwar wird der für uns in den USA sein, ein bisschen Buntes einfangen, mit Fans sprechen, viel machen in Sachen Style, allerlei Geschichten rund um die WM. Und vor seiner Abreise, noch ist er nicht da, hat er aber schon mal so ein bisschen in der Vergangenheit geschwelgt.
Hi, ich bin Yannick und ich nehme euch mit zur größten WM der Geschichte. Bin hier gerade noch mitten in den Vorbereitungen, aber ich habe was für euch. Und zwar möchte ich über das wichtigste Fashion Piece für die nächsten 2 Monate mit euch sprechen. Das Deutschland-Trikot. Ich habe ein paar Kollegen und Freunde gefragt, ob sie Trikots für mich haben. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch auf der Suche nach dem schönsten WM-Trikot Deutschlands. Das hier ist ja das aktuelle, eindeutig angelehnt an dieses hier von 1990. Dann 1994, 4 Jahre später, gab es dieses hier. Für mich ein bisschen wilder Kragen. WM damals auch in den USA, damals Viertelfinal aus gegen Bulgarien. Viertelfinal aus gab es auch 4 Jahre später, 98, diesmal gegen Kroatien, das Trikot. Dieses hier, diesmal mit Querstreifen, finde ich eigentlich ganz geil. Dann 2002, das erste Trikot, was wir hier auch live haben. Ziemlich schlicht, einfach nur weiß. Ja, für mich ein bisschen langweilig. Ist gleichzeitig aber die erste WM, an die ich mich tatsächlich selber erinnere. 2002, da war ich 7. Ich erinnere mich, ich saß im Wohnzimmer, Finale gegen Brasilien, Gold. 2006 dafür, dieses hier. Teamgeist, absolut ikonisch für mich, hier mit diesen Streifen an der Seite und für mich auch die geilste WM überhaupt. Also klar, das ist immer so ein bisschen Generationenfrage. Ich weiß noch, ich war damals selber im Stadion 2006. Mexiko gegen Iran, absoluter Klassiker in Nürnberg. 2010 muss man dann sagen, ist dieses hier. Oute ich mich, finde ich ein bisschen hässlich. Diese schwarze Form quasi über dem Wappen oder unter dem Wappen, nicht so ganz mein Fall. 2014 dann, da sind wir alle so ein bisschen befangen. Klar, die Weltmeistertrikots sind dann auch wieder vertreten im Freundeskreis. Erstmal hier auswärts, eigentlich ziemlich schön, muss ich sagen. Und dann hier das Trikot, in dem es passiert ist, heim 2014, auch irgendwie episch. Aber wie gesagt, kann auch dran liegen, dass wir da einfach Weltmeister wurden und das dadurch so ein bisschen eingefärbt ist. Dann 2018 ist dieses hier wieder an 1990 angelehnt, diesmal nur schwarz-weiß. Aber welches ich da eher betonen will, ist dieses grüne Auswärtstrikot. Das fände ich ziemlich schön. 2018, gut, auch wenn es nicht besonders erfolgreich war. Und dann das letzte war hier 2022. Finde ich eigentlich ganz schön. War natürlich auch semi-erfolgreich, sagen wir mal. Jetzt sagt gerne mal, was ihr denkt. Ich habe jetzt angefangen 1990 bis heute. War das da dabei, euer Lieblings-WM-Trikot? Oder sagt ihr, nee, das schönste Deutschland-WM-Trikot ist sogar noch davor gewesen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das war's von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß am Sonntag gegen Finnland.
Ja, sind schon ein paar Banger dabei, Nils, ne? Also hat man vielleicht auch gar nicht mehr alle so unmittelbar auf dem Schirm, aber das jetzt nochmal so in Reihe zu sehen, fand ich sehr cool. Welches ist denn dein persönlicher Favorit?
Es gibt immer so ein paar Ausreißer, aber ich bin eher so Typ schlicht, deswegen 2018 war ich ja selber fast dabei, das fand ich schon ganz geil, aber weil ich nicht dabei war, würde ich sagen, 2006 ist mein Favorite.
Ja, gut, das ist natürlich, ne, wie Yannick auch gesagt hat, sind wir wahrscheinlich alle ein bisschen befangen. Das hat irgendwie jeder so geil in Erinnerung, das Turnier. Aber wirklich auch schönes Trikot auf jeden Fall. Deswegen Nick Woltenmade, ne, bei der Ankunft der direkt getragen. Auf jeden Fall sehr schönes Ding. Nils, danke dir für deine Zeit. Und dann wünschen wir dir natürlich ganz viel Spaß beim Champions-League-Finale. Ganz kurz, was ist dein Tipp? Wer macht's?
Ich sage, Paris gewinnt im Elfmeterschießen.
Boah, okay, maximales Drama. Ich glaube, da würden sich auch
alle freuen.
Danke für deine Zeit, Nils. Wir sehen uns hier nächste Woche im Studio in Nürnberg. Bis dann.
Ich freue mich, Marc. Danke dir. Ciao, ciao.
So, und dann seid ihr jetzt natürlich noch gefragt, denn ihr könnt Fragen stellen direkt an den Nationalspieler. Zalando, wie ihr alle wisst, ist ja Partner vom DFB. Das heißt, ihr könnt Fragen dalassen und wir bauen die dann ein in einer der nächsten Folgen. Das heißt, vielleicht ist eure Frage dabei und wird von einem DFB-Spieler beantwortet zu den Lieblingstrikots von den Spielern, Schuhritualen. Alles, was euch da interessiert, schreibt das mal unten rein. Und jetzt ganz zum Schluss haben wir noch ein kleines Service-Video für euch. Denn diese WM wird auch natürlich im Zeichen von ein paar Regeländerungen stehen. Die FIFA hat sich da ein bisschen was überlegt. Frank Willenborg, der hat seine Karriere als Bundesliga-Schiedsrichter nach dieser Saison zwar beendet, ist jetzt aber für uns als Schiri-Experte in diesem WM-Format am Start. Und er hat uns mal die wichtigsten Neuerungen, die jetzt beim Turnier in Kraft treten, vorgestellt.
Die FIFA macht Tempo. Das heißt, wenn ein Spieler auf dem Spielfeld behandelt wird, muss er für eine Minute das Spielfeld verlassen. Ähnlich sieht es aus bei Auswechslungen. Wenn ein neuer Spieler eingewechselt werden soll und der auf dem Feld befindliche Spieler es nicht schafft, innerhalb von 10 Sekunden das Spielfeld zu verlassen, muss auch dieser Auswechselspieler eine Minute warten, bis er das Spielfeld betreten darf. Also eine ganze Menge mehr Tempo, weniger taktische Spielchen, was ich generell gut finde. Und ich freue mich auf Rückmeldungen von eurer Seite. Und viel Spaß bei der WM.
Na, danke an Frank Willenborg. Haut auch dazu natürlich gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende durch und umgesetzt wird. Und natürlich dann auch eure Takes zur Nationalmannschaft generell. Wie ist eure Stimmung? Seid ihr vielleicht jetzt auch schon ein bisschen positiver? Und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder bei Folge 2 vor dem Spiel gegen die USA mit Nils Petersen dann im Studio. Bis dahin. Ciao, ciao.